Du hörst Frau Tentisch, ein Podcast über Gott und die wunderbar weibliche Welt. Wie schön, dass du an unserem Tisch Platz nimmst, dass du zuhörst und dass du mitfieberst. Dieser Podcast ist powered by Campus We, einem Arbeitszweig von Campus für Christus Schweiz. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frau Tentisch. Ich freue mich sehr, dass ich heute mal wieder per Zoom verbunden bin mit einer tollen Frau, die ich schon sehr lange auf meiner Liste hatte, dass ich sie in dem Podcast haben wollte. Immer wieder haben wir uns mal geschrieben und endlich hat es geklappt. Das ist die Priska Lachmann. Das ist die Priska Lachmann.
Aber ich will, dass ich danach lache. Cool. Schön. Herzlich willkommen. Aber ich habe sofort Ja gesagt.
Ja, das stimmt, ja. Herzlich willkommen, Priska. Mega schön, dass du mitmachst. In der letzten Folge, Priska, du bist ja ganz vieles in einem. Du bist irgendwie Buchautorin, Bloggerin, Podcasterin, Influencerin, könnte man auch sagen. Und ich bin im Moment gerade, habe ich mega wenig Zeit für Social Media, aber meistens schaffe ich deine Story am Morgen anzuschauen, weil sie einfach unterhaltsam sind, finde ich. Ich würde mal gerne wissen, wie stellst du dich denn vor, wenn du Leute triffst? Was bist du? Oder was sagst du da über dich?
Ich sehe genau das alles auf, was du gerade aufgezählt hast.
Okay. Ja. Und wie gucken die dann so?
Da können wir eigentlich, da sind wir ja gleich im Thema drin, weil die gucken total erstaunt und dann fragt man sich, also was ich ganz oft höre, ist, wenn das Menschen sagen, Mensch, wie schaffst du das denn alles? Dein Tag muss ja 48 Stunden haben. Mhm. Und ich denke dann, nein, keine Ahnung, und heb mich mal nicht so hoch. Ich bin auch ein faules Prokrastinierstückchen, weißt du? Mhm. Also sind einfach viele verschiedene Rollen, einfach aufgrund der Freiberuflichkeit. Also es ich denke immer, das ist wie so ein Unternehmer, der hat ja auch oft viele Unternehmen,
yeah,
ne, und hat dann viele verschiedene Aufgaben. Und so finde ich, ist es einfach auch, die Freiberuflichkeit umfasst halt einfach viele verschiedene Dinge, die man machen muss. Mhm. Wenn du ein Buch rausbringst, musst du halt auch Marketing machen. Und dann kommt dann so ein Buch. Genau, so hängt das dann zusammen und dann macht man das halt einfach alles nacheinander, alle Aufgaben, die so anstehen. Mhm. Nach was am dringendsten ist und nach Priorität. Yeah. So geht das dann. Und dann gibt es gute Tage und dann läuft das alles rund und dann gibt es Tage, da das Gefühl, es geht gar nichts und ich habe mich komplett übernommen. Ich denke, das wird nie irgendwas werden. Und dann kommt noch eine Krise nach der anderen. Was habe ich mir bloß dabei gedacht?
Ja. Das ist vielleicht noch spannend, weil ja viele Leute sich das so ganz romantisch vorstellen, so Autoren sein. Sag doch mal kurz so zwei, drei Sachen, die man unbedingt können muss, außer jetzt mal das pure Schreiben und so weiter. Also was muss man für eine Persönlichkeit und weißt du, für einen Drive haben?
Ja, also ich würde sagen, es ist viel, viel Disziplin. Ganz, ganz viel Disziplin. Es ist einfach, sich hinsetzen, auch wenn man keinen Bock hat, und dieses Buch schreiben. Mhm. Und Kreativität, neue Ideen. Die Ideen müssen ja aus einem rauskommen. Mhm. Es lebt ja aus dir, dass du neue Bücher fabrizierst und neue Ideen an die Agentur und den Verlag herantrittst. Ich denke, das ist das, das Allerwichtigste. Das Schreibhandwerk, das ist eigentlich ein Handwerk, das ist nicht nur man irgendwie angeboren dann Talent hat, sonst ist das wirklich einfach Handwerk. Ich würde sagen, wenn man das Gefühl hat, ohne Schreiben kann ich nicht leben. Ich kann nichts anderes außer schreiben. Das, egal was ich tue, in welchem Beruf, ich würde immer schreiben, dann ist es das Richtige.
Ja, sehr gut.
Ist es sehr zäh. kann es wirklich nicht beschönigen. Es ist einfach die Branche ist schwierig und auch hart getroffen und jetzt die steigenden Energiekosten, die Druckkosten. Das ist einfach man muss ganz schön zäh sein. Schnell schreiben können, dann fällt einem mal nichts ein. Dann, ich bin auch gerne zu spät. Meine Abgaben, shame on me. Das ist sehr aufschiebe. Also man braucht schon ein bisschen hartes Fell. Viel Resilienz, würde ich sagen.
Ja. Wie viele Ferien kannst du machen im Jahr?
Ich versuche tatsächlich Ferien zu machen und ganz bewusst, weil ich glaube, sonst, wenn ich es nicht einfach mache, mache ich es wahrscheinlich nie. Mhm. Also, und wenn ich gerade im Sommer zum Beispiel, ich auf jeden Fall 2, 3 Wochen, und da mache ich auch Handy aus. Und wenn ich aber so, also ich hatte aber auch jetzt letzte Woche zum Beispiel Urlaub, und da konnte ich aber eine Nacht zum Beispiel auch nicht mehr schlafen, bin ich wahrscheinlich, habe ich mich langsam erholt. Und dann habe ich in der einen Nacht plötzlich im Kopf 2 Seiten meines neuen Buches geschrieben. Dann habe ich die ganze Zeit gedacht, auf dem Schreiben.
Ja.
Ich will das morgen merken. Und dann konnte ich es zum Glück irgendwie merken, was habe ich mir praktisch mehrmals wiederholt in der Nacht. Und dann habe ich mich dann am nächsten Morgen gesetzt. Das ist aufgeschrieben. Und da musste ich aber auch ein bisschen schmunzeln und habe gedacht, Mann, ey, so mit dem Abschreiben, wie es läuft.
Ja.
Ganz toll.
Ja, das ist interessant. Ja, da könnten wir eigentlich auch mal einen ganzen Podcast drüber machen.
Total.
Weil
das
sicher mega viele Leute immer interessiert, gell? Ich habe immer so ein bisschen, ich habe ja früher so Bastelbücher und Do-it-yourself-Bücher geschrieben, gell? Und ich habe immer allen Leuten gesagt, es ist einfach weniger glamourös, wie man sich vorstellt.
Ja, ist wirklich.
Und die Kreativität ist immer nur, also ich fand halt, die war eigentlich ein relativ kleiner Teil. Also das ist das, was mir so ein bisschen so geblieben ist. Also das ist dann sehr viel danach, ist einfach Genauigkeit und Überarbeiten und nochmal und nochmal und nochmal. Das fand ich immer nicht so geil.
Das ist
aber
schrecklich. Das liegt mir auch überhaupt nicht. Das Lektorat, wenn du das zurückkriegst, da kriegst du dann die ganzen Anmerkungen zurück. Oh, nicht. Das ist auch wirklich nicht meins. Mhm. Ich würde sagen, mach damit jetzt, was ihr wollt. Ist okay.
Ja, genau.
Wirklich.
Ja.
Aber weißt du, manchmal denke ich schon, oh wow, wie schön. Also ich stelle mir das dann selber manchmal so romantisch vor. Dann sage ich dann immer zu meinem Mann, ich könnte doch eigentlich mal wieder ein paar Tage irgendwie wegfahren. So nach Ferienhaus oder zu meinem Bruder nach Hamburg. Und dann setze ich mich dahin, dann kann ich da schreiben alleine, so mit dem Tee.
Ja, genau.
Draußen regnet.
Ja.
Und weißt du, das sind tatsächlich die schönen Momente. Ich habe es ja schon ein paar Mal gemacht. Ist ja wirklich schön.
Mhm.
Aber du bist ja jetzt noch nicht fertig. Da sind, keine Ahnung, 20 Seiten geschrieben oder so. Aber der Rest kommt ja noch. Das ist ja nichts.
Ja, genau. Ja. Ja, sehr spannend. Also, jetzt gehen wir nochmal schnell zurück. Wir waren gerade bei dir als Person noch. Gibt es eine Sache, die keiner über dich weiß, die du jetzt hier, wo du dich jetzt hier outen könntest? So neuer Content.
Ich weiß. Ich teile mal alles. Was lustig ist, meine besten Freundinnen wissen das. Aber ich war als Kind echt oft verknallt.
Okay.
Das ist voll voll witzig, weil ich immer dachte, das geht allen so. Aber das ist überhaupt nicht so. Ich war einfach immer verknallt. Und das glaube ich aus Langeweile.
Okay.
Also ich glaube, ich habe mir da meine Welt immer so ein bisschen schöner noch gemacht. Weißt du, da war das ein bisschen aufregender, weil das war dann irgendwie bei der Bahn.
Mhm. Ja,
einmal wurde gebaut. Da war ich schon ein Teenager, da habe ich mich in irgendeinem Bauarbeiter verguckt. Dann nochmal angestarrt. Und immer gesunken, ich vorbeigelaufen bin. Ja, also das empfehle ich dazu nicht.
Ja, das ist doch mal nett. Cool. Und wer gehört sonst noch so in deinem Leben dazu? Wen gibt es da noch?
Es gibt, für die mich nicht kennen, gibt es meinen Mann und 3 Mädchen. Die sind alle blond mit Locken. Und die sind 13 und 9 und 5 aktuell.
Super. Priska, das Thema heute ist ja Scham eigentlich so im Großen und Ganzen. Und in dem Buch von der Brené Brown wurden 4 Sachen ein bisschen auseinandergenommen. Das fand ich eigentlich sehr, sehr praktisch und sehr hilfreich. Und ich würde es gerne mal kurz hier übersetzt den Leuten erzählen. Und zwar unterscheidet sie zwischen Scham, Schuld, Erniedrigung und Peinlichkeit, weil wir die oft ein bisschen als Synonyme verwenden. Und das eigentlich schlecht ist. Ja? Also Scham ist, dass man denkt, ich bin schlecht. Also der Fokus ist da auf mir als Person und nicht auf meinem Verhalten. Und dann ist so ein bisschen das danach, was passiert ist, dass ich mich halt fehlerhaft fühle, zum Beispiel, oder auch unwürdig, geliebt zu werden. Ich denke, ich darf nicht dazugehören, ich darf nicht in Verbindung sein mit anderen Leuten. Es gibt keinen positiven Ausgang. Ja. zum Beispiel, sie nennt als Beispiel, man bekommt einen Test zurück und hat ein schlechtes Ergebnis und denkt, ich bin so dumm. Schuld ja. ist dann, dass man was Schlechtes getan hat. Da liegt der Fokus auf dem Verhalten. Und Schuld ist so das Unbehagen, was wir fühlen, wenn wir zum Beispiel gegen unsere Überzeugungen verstoßen haben, wenn wir das gemacht haben, wo wir eigentlich wissen, das wollen wir nicht machen. Und Schuld kann voranbringen und kann Positives bewirken. Und ihr Beispiel ist, man bekommt einen Test zurück mit schlechtem Ergebnis und man sagt sich dann, oh, das war jetzt irgendwie doof, dass ich vor der Klausur noch auf der Party war. Und nicht, ich bin so dumm. Ja, das ist ein Unterschied. Dann kommt noch Erniedrigung. Das ist dann, wenn ich von jemand anderem zum Beispiel klein gemacht werde oder jemand mich runterzieht oder mir so immer, ich hab auch so Leute, kenne ich, die immer so blöde Bemerkungen machen, wo ich mich danach schlecht fühle. Da fühle ich mich auch unwürdig und ich denke so ein bisschen über mich selbst, ich bin irgendwie eklig, aber auch auf der anderen Seite denke ich, ich habe es nicht verdient, dass man mich so unfair behandelt. Also es ist so ein bisschen zwiegespalten. Und bei Scham ist es eben so, dass wir glauben, dass wir es verdient haben, dass wir uns unwürdig fühlen. Und bei Erniedrigung denken wir, eigentlich habe ich es nicht verdient, das ist eigentlich ungerecht. Und ihr Beispiel ist, dass jemand den schlechten Test sieht und den hochhebt in der Klasse oder so und sagt, hey, schaut mal, wie idiotisch ist denn diese Frau, die kann ja gar nichts.
Das haben die Lehrer übrigens echt oft gemacht bei mir in der Schule.
Manchmal machen die sowas, ja, das habe ich auch noch in Erinnerung.
Die lesen dann die schlechtesten Podcasts ja. oder sowas. Schrecklich.
Ja. Was soll das irgendwie irgendwem bringen, gell? Außer, ja.
Peinlich.
Ja, genau. Und das Letzte ist dann eben Peinlichkeit. Ich habe was getan, was mich verunsichert hat, aber was, wo ich eigentlich weiß, das kann jedem passieren. Und Peinlichkeit ist eher so ein flüchtiges Gefühl. Da wäre jetzt zum Beispiel, der Lehrer gibt die Klausuren zurück und du kommst vom Klo zurück und da hängt noch Klopapier in deinem Schuh oder sowas. Also einfach irgendwie sowas, was jedem passieren kann, aber halt trotzdem unangenehm ist, ja.
Guck mal, es kommt mir nämlich gerade so.
Yeah.
Ich habe doch gerade gesagt, Mensch, voll peinlich.
Ja,
das
genau.
Sagen wir ja so, ne? Aber yeah. stimmt nicht. Es ist nämlich Scham.
Ja, genau, es ist erniedrigend.
Wie beschämend ist
ja, genau.
das eigentlich? Wie beschämend ja. für den Mensch, der die blöde Arbeit geschrieben hat.
Ja, genau.
Ne?
Ja.
Wie peinlich ist eigentlich das Falsche?
Ja. Und wir sagen halt wieder peinlich, da kommen wir ja wahrscheinlich nachher noch drauf, weil wir halt schon allein das Wort Scham nicht gern aussprechen.
Ja, genau.
Ja, also ich fand das von der Auseinandersetzung für mich einfach sowas, wo ich gedacht habe, boah krass, wie gut ist es, dass sich mal einer hinhockt und das wirklich so auseinander nimmt. Und ich habe jetzt gedacht, vielleicht können wir uns zusammen noch so Frau, Mama, Bereiche überlegen, wo wir diese Unterschiede nochmal machen können, um es wirklich nochmal den Leuten ganz klar ans Herz zu legen, was ist der Unterschied?
Ja.
Fällt dir da was ein?
Ich erzähle dir meine Geschichte und du sagst mal, was du denkst, was mein Gefühl ist, okay?
Okay.
Also, ich war hier arbeiten, ich war im Buchabgabestress und mein Mann hatte unten einen, denke ich, Kundentermin. Und die zwei Kinder hatten Ferien, warum auch immer, waren die, ja. Und die sind raus. Fahrradfahren. Die sind also 5 und 9. Und wir haben so eine kleine Siedlung, da können die hinten so rumfahren, Richtung Fahrgasse quasi. Total nett. In so eine kleine Mini-Fahrradstraße. Und sie sind raus und 3 Minuten später begann es zu schütten, also wie ich das wirklich seltenst erlebt habe in meinem ganzen Leben. So richtig, die Schleusen des Himmels haben sich geöffnet.
Oh nein.
Du warst innerhalb von Sekunden nass.
Pitcher. Ja.
Es war unglaublich. Jetzt war das wirklich. Und dann habe ich gedacht, die sind noch so kurz erst draußen. Ne? Dann habe ich gedacht, okay, die sind bestimmt gerade erst hier hinterm Haus, weißt, die kommen gleich wieder zurück. Und stellen sich dann hier bei uns, zum Beispiel, wir haben so ein Gartenhaus, stellen sich da drunter. Ja. Und dann saß ich nun hier, hab gewartet und dann dachte ich, es wird schon gut gehen. Ist schon alles okay. Ich lasse das mal, ist auch ein Kinderabenteuer. Kein Thema. Weißt du, Bullerwü, kannst du auch mal erleben. Ist nicht schlimm, ist ein Sommerregen. Und plötzlich hörte ich es schreien, ja, durch die Siedlung und durch diesen Regen, so richtig gedämpft. So schlimm hat es geregnet. Ich hörte unsere Jüngste brüllen wie am Spieß. Und man konnte aber nicht, es hat so schlimm geregnet, ich habe sowas wirklich nicht erlebt, du konntest nicht mal gucken. Ich wusste
nicht, wo
bin. Und ich runtergerast. Und mein Mann ist dann aufgesprungen, weil er hat sich irgendwie wahrscheinlich gewehrt. Und dann habe ich versucht, Schuhe zu finden, ne? So voll stussig. Dann habe ich gedacht, hinten kann ich nicht raus und keine Schuhe. Ich brauche schnell Schuhe, schnell Schuhe. Irgendeine Regenjacke, weil es so schlimm war. Bin rausgerast, mein Mann hinten raus, ja, wir durch den Garten, die Kinder gesucht, niemand da. Dann habe ich gedacht, wo kommst du für die? Und wie geht's denn? Und dann bin ich aus dem Gartentor raus und dann kamen die so um die Ecke, ganz langsam, die Fahrräder geschoben und die Große macht ihre kleine Schwester, komm, du schaffst das, du schaffst das. Und die Kleine hat geheult und geheult und der Regen.
Oh nein.
Und dann habe ich die eingesammelt, weißt du, und gesagt, rennt rein, ich hole die Fahrräder, geht rein. Und die waren ja komplett durch. Also die mussten sich komplett ausziehen. Ich habe beide in die Wanne gesetzt, ne, und einen Tee gemacht, so, so mütterlich. Und hatte die ganze Zeit, als ich die da draußen gesehen habe, dieses, ich habe mich unfassbar schlecht gefühlt als Mama. Also wie so eine Versagerin. Gedacht, wieso bin ich nicht schneller losgegangen? Habe gedacht, habe ich mich, war ich zu faul, weißt du, um mich zu suchen, zu bequem irgendwie, habe ich mich verantwortlich gefühlt, habe gedacht, mein Mann macht das schon, keine Ahnung. Und dann die zwei, da wie zwei begossene Pudel zu sehen und dann dachte ich, dann habe ich mich irgendwie zurückgeholt und habe gedacht, Mensch, nein, es ist wirklich okay, es war ein Sommerregen, die haben ganz tolle Erinnerungen, du erinnerst dich dann daran, dass du gerettet wurdest von der Mama, ja, und in die warme Wanne gesteckt wurdest und gab einen Tee und Apfelstückchen und es war, weißt du, warme Sachen. Das ist ja auch eine schöne Erfahrung als Kind, ja, wir sind ja nicht aus Zucker. Aber das Gefühl, was ich hatte, war unglaublich und ich denke, dass es halt so nix war aus Schuld und Scham. Ich weiß nicht, wie du es sehen würdest, ob man das einordnen müsste, weil ich mich ja irgendwie schuldig gefühlt habe, dass ich nicht schneller reagiert habe und vielleicht würde
ich... Ich sag mal, ich glaube, Scham wäre jetzt wahrscheinlich, wenn du halt währenddessen gedacht hättest, oh nein, hoffentlich hat es keiner mitbekommen.
Ja, das oder klingt mir so, auch, natürlich. Ja.
Ja, so die Nachbarn gucken schon aus dem Fenster, so gefühlt, die hören das ja auch. Also da ist wahrscheinlich dann eher der Scham angeordnet und die Schuld ist eben, war ich jetzt zu egoistisch oder zu langsam oder so. Ja.
Ja, total. Und also diese Vorstellung, dass unsere Nachbarn quasi gesehen haben, wie unsere Kinder
dann liefen.
Das ist schon ein bisschen beschämend.
Ja. Ja. Ja, das ist ein gutes Beispiel, ja. Ja, sag mal bei dir, wie ist denn so dein Weg gewesen mit Scham? Wie Brainy sagt, wir haben alle Scham, das ist ein universelles Gefühl und wir haben alle Angst, darüber zu sprechen. Kannst du da mal von dir was erzählen?
Ich habe, würde ich sagen, erst vor einem Jahr das überhaupt benennen können, dass es Scham ist. Ich habe vorher immer gesagt, das ist Stress. Es hat sich angefühlt wie so ein warmer Knoten im Bauch. Und dieser Knoten ist dann durch meinen Körper gewandert und Richtung Fußsohlen und Kopf und dann hat alles gekribbelt. Und vielleicht war das auch vor 2 Jahren. Ich habe dann mal so eine Sauerstoffkur gemacht und mein Nervensystem reguliert. Weil ich so hohen Stressausschüttung hatte immer. Also mein Cortisol war zu hoch und ich war immer so kurz vorm Abklappen.
Ja.
Ich hatte immer so Drehschwindel und so. Und wenn irgendwie, zum Beispiel habe ich einmal ein Manuskript abgegeben und meine Lektorin, ich denke, das war vor 1,5 Jahren oder so, hat mir quasi zurückgemeldet, dass das der totale Mist ist, den ich da geschrieben habe.
Oh nein.
Der grottenschlecht ist.
Ja.
Ich konnte nicht mal was dafür, denn es ging an jemand anderes, aber ich habe mich ganz so geschämt. In dem Moment aber, als ich ihm da was gelesen habe, saß ich im Auto und hatte so, er hatte diesen Kloß im Magen. Und die Hitze schoss mir so in die Wangen und dann sackte das aber ab, weißt du so, und rutschte mir in die Fußsohlen. Und dann habe ich übelsten Stress gehabt. Also aus dieser Scham ist immer so ein riesen Stresskugel geworden. Die mein Körper überhaupt irgendwann nicht mehr abfedern konnte. Und das habe ich ganz lange nicht geschnallt. Eigentlich würde ich halt sagen, erst seit einem Jahr, dass ich das einordnen kann als ein Gefühl des Schämens, was mir dann im Stress gemacht hat.
Obercool, dass du es körperlich beschreibst, weil das würde ich jetzt auch bestätigen. wenn ich mich jetzt an so Situationen erinnere, das ist wirklich was, was im Körper, am ganzen Körper, man ist richtig angespannt. Alles ist so wie, ja, genau. Stimmt, ja.
Total. Aha. Ich habe letztens, weil es erst vor kurzem, da habe ich mich geschämt und ich konnte mich dabei im Bildschirm angucken. Das war ja mal verrückt.
Ja,
da konnte ich sehen, ich wurde erst rot und dann kalkweiß.
Oha.
Mir richtig Farbe aus dem Gesicht gewichen hat. Und das habe ich mir so angeguckt und dann dachte ich, wie bescheuert bist du? Musst mich überhaupt nicht schämen. So Quatsch. Also Scham ja, aber dieses, was Scham dann eben macht, dass man dann eben sagt, Mensch, ich kann gar nichts.
Ja.
Ich bin nicht fähig. Das habe ich mir nur dabei gedacht. So. Ich habe zum Beispiel mein, kann ich ja erzählen, ich habe schreibe ein Buch eigentlich über Scheitern und es sollte schon rauskommen, aber ich war viel zu spät in meine, also ich habe viel zu viele Abgaben und deswegen bin ich permanent zu spät und zu langsam und prokrastiniere auch gerne, weil ich denke, ich möchte das richtig gut machen.
Ja.
Ich habe dann so eine Angst, nicht gut genug zu machen, als ob so ein Leistungsdruck alles, ja, eigentlich, ja. Und mein inneres Kind sagt mir dann, ich bin halt nur mit Leistung irgendwie was wert. Das kann ich schon alles gut analysieren und trotzdem war ich zu spät. Und dann war es einfach nicht gut genug.
Mhm.
So, und so mussten wir den ganzen Veröffentlichungstermin verschieben.
Mhm.
Und es hat sich angefühlt, also obwohl mir die Lektorin gesagt hat, du bist jetzt nicht an deinem Scheiternpunkt gescheitert, hat es sich ja trotzdem so angefühlt. Also ich habe mich auch geschämt. Ich habe das mir nicht anmerken lassen, habe ganz cool reagiert, aber ich habe mich auf jeden Fall geschämt. Und da war das Wichtigste mir zu sagen, ganz kurz, erstens, ich bin trotzdem fähig, dieses Buch zu schreiben, es war einfach ein bisschen wenig Zeit. Und dann musste ich lustigerweise an einen meiner Onkel denken, der schon öfter im Leben gescheitert ist. Und heute würde man aber, man guckt ihn an, denkt sich, wow, der für ein tolles Leben hat, wow. Und dann habe ich gedacht, mein Onkel zum Beispiel, der würde das ja gar nicht mehr so sehen, der würde ja da erstmal auf das Manuskript gucken und dann würde der sagen, du, ich sehe das gar nicht so, ich finde es eigentlich gut so, wie es ist. Ich glaube, das müssen wir nicht verschieben. Das ist nämlich gar kein Problem.
Ja.
So wie es ist, finde ich das Buch eigentlich ganz gut. Man würde viel mehr für sich eintreten und ich habe das Gefühl, dass wenn man so ein wenn man innerlich so ein inneres Kind mit sich rumträgt, was so verletzt ist, ja, voller Selbstzweifel ist oder immer so einen Erfolgsdruck hat, denkt, dass es eben nur was von gut ist, wenn es guten Erfolg bringt oder perfektionistisch ist, dann neigt man vielleicht auch noch mehr dazu, sich zu schämen und in diese Selbstzweifel zu gehen und dann so eine Bestätigung quasi zu bekommen. Weißt du, oh, es war nicht gut genug.
Ja.
Ich wurde wieder abgelehnt, weißt du so?
Ja, ja, genau.
Zieht sich das innere Kind ja so zurück und wird sie so bestätigt. Und dann ist es ja unsere Aufgabe, irgendwie als erwachsene Menschen zu sagen, ja, du fühlst dich jetzt so, aber schau, wir gucken uns das jetzt mal in Ruhe an. Vielleicht stimmt das gar nicht. Du bist nämlich gar kein Versager.
Ja, schon allein das Wort Versager, ne? Also bis ich mir das mal abtrainiert hatte. Also das ist ja auch wirklich auch eine Wortwahl in ganz vielen Sachen. Oder dass man sagt, man ist dann gescheitert. Anstatt dass man sagt, ja, es wurde was verschoben, weil es war noch nicht bei 100% oder sowas. Weißt du?
Ja.
Also
ja.
Das ist ja völlig was anderes.
Genau.
Ja.
Total.
Wie man schon die Dinge benennt. Und also ich habe das jetzt ein paar Mal auch gedacht, da finde ich auch einen großen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Weil ich jetzt ich nebenher ja noch so ein Theaterprojekt gerade am Leiten bin, wo ich jetzt quasi die oberste Person mal bin. Das hatte ich jetzt halt so noch nie, ja, dass nicht noch jemand über mir war. Jetzt bin ich sozusagen, wenn Sachen scheitern, Gefühl scheitern, ja, habe ich das Gefühl, sie liegen alle an mir, an meiner Versagen, an meinem Versagen als Leiter,
du bist,
ja.
Und du immer bist schuld.
Genau. Und immer sage ich dann zu meinem Mann, ja, ich bin ungeeignet. Und er sagt dann einfach, du hast einen Fehler gemacht. Also für ihn ist es völlig was anderes. Und der sagt es jetzt nicht nur, um mich da irgendwie, sondern der ist wirklich zutiefst davon überzeugt und so geht er auch mit seinen eigenen Fehlern um. Und da habe ich schon ein bisschen das Gefühl, irgendwie, also ich weiß nicht, ob das daran liegt, wie man erzogen worden ist, aber ein bisschen glaube ich schon, dass es auch unterschiedlich ist, dass wir uns wirklich viel mehr über das definieren, was wir da tun als Frauen und wirklich diese Perfektion anstreben, die ja keiner hat, Also weißt, wir suchen so ein Level, was es nicht gibt, aber ja.
Es liegt vielleicht auch daran, wie sehr wir uns über das definieren. Könnte das nicht auch das sein?
Kann auch sein.
Ich würde sagen, mein Mann ist auch ziemlich so aufgeräumt und lösungsorientiert und rational. Mhm. Aber der hat auch Sachen in seinem Leben, die ihm früher das Gefühl gegeben haben, er hätte da versagt. Mhm. Oder er spricht ja bis heute mitunter da einfach auch nicht drüber. Mhm. Weil ihm das so wehtut bis heute oder er sich damit identifiziert. Es könnte also sein, dass es vielleicht was damit zu tun hat, ob man selber tatsächlich sich über das definiert.
Das könnte gut sein, ja.
Also ob das, also das ist ja ein Teil der Identität.
Ja.
Es kommt mir jetzt gerade so, ne? Ich habe mir dafür so keine Gedanken gemacht. Aber wenn das deine Identität ist, ne? Du bist jetzt die Chefin, ne? Du bist dafür verantwortlich. Das bedeutet ja unfassbar viel. Du wirst eine richtig gute Leistung bringen, weil das ja dann, du bist, dass es deine Identität ist.
Hm.
Du bist.
Ich habe ganz häufig das Denken, das ist meine letzte Chance. Also ich habe vorher sofort gedacht, wo du das gesagt hast mit dem Buch, habe ich mich auch an eine Situation erinnert, wo ich was Ähnliches hatte und wo ich immer wieder das Gefühl hatte, okay, dann kriege ich nie wieder eine Chance. Wenn ich jetzt das nicht schaffe, dann habe ich es vergeigt. Und das ist in meinem Leben, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, nie passiert. So diese Trostszenarien, die ich mir dann ausmale, sind nicht passiert. Und trotzdem ist da irgendwas tief in mir, was denkt, nee, also dann wissen es jetzt alle und dann...
Das ist katastrophieren, heißt es, glaube ich, ne?
Ah, wirklich? Katastrophieren.
Mhm. Katastrophieren, wenn man sich die schlimmste Katastrophe ausmalt, die quasi passieren könnte. Statt positiv zu bleiben, ne? Statt irgendwie zu sagen... Also ich könnte jetzt zum Beispiel auch sagen, das habe ich dann auch gemacht. Ja, das Buch wird ja jetzt verschoben. Mhm. Und dann da habe ich gesagt, Mensch, wie gut.
Mhm.
Wer möchte denn im Januar ein Buch über Scheitern kaufen? Wenn wir mitten unter der Krise stehen.
Natürlich. Ja, klar. Ich will keine
Also da will sich auch kein Mensch mehr selbst optimieren. Und da will auch keiner jetzt darüber hören, wie wir aus Krisen stark werden.
Mhm.
Da hat überhaupt kein Mensch Bock drauf. Oder Geld.
Mhm.
Wer weiß, was im Januar ist. Und das habe ich mir dann, gedacht, ach, wie gut, dass das so kommt, ich bin ein bisschen ausgetrickst.
Mhm. Cleverer Mechanismus, ja. Hast du noch andere Mechanismen, die dir da helfen?
Ja, also das klingt halt so ein bisschen doof. Ich habe nämlich ganz lange mich damit beschäftigt und ewig gesucht. Also nach irgendwie solchen, wie man da rauskommt aus diesen Spiralen.
Ja. Mhm.
Also es hilft nicht nur, sich vor den Spiegel zu stellen und sich immer wieder die guten Sachen aufzusagen.
Mhm.
Also stellst dich dann hin und sagst, ich bin schön, Gott liebt mich, ich schaffe das, heute geht alles gut, ich bin kein Versager, ich bin ein toller Mensch. Das hilft nicht, weil man es nicht fühlt.
Mhm.
Aber wenn du in das Gefühl gehst, also du musst, also du spürst jetzt, dass die Scham in dir ist, wie so ein heißer Ball.
Mhm.
Und die schießt dir in die Wangen. Und du spürst es, du hast, manchmal haben wir nicht die Möglichkeit in dem Moment, weil es zu voll ist, der Tag oder der Alltag. Aber wenn es diese Möglichkeit gibt, dann hilft es, innezuhalten und in diesem Gefühl kurz zu sagen, ich spüre das, aber ich bin damit kein Versager, ich bin gut genug. Liebe mich, also all das, was man sich Gutes zusprechen möchte, in diesem Gefühl. Weil sich dann die Scham quasi auflöst, man spürt es richtig.
Mhm.
Sich das zuzusprechen, das, was einen da schmerzt, das quasi umzuwandeln in diesen Sätzen. Und was, das hilft in dem Moment ganz gut, weil man dann plötzlich innehalten kann, sagen kann, Mensch, ne, dieses, ich muss mich nicht schämen.
Ja.
Als zweites, was ich immer mache, ist tatsächlich letzte Zeit, ich meditiere, egal ob über eine Bibelstelle, ich erst eine Bibelstelle lese, dann setze ich mich hier noch die Augen zu und bin einfach 5 Minuten still.
Mhm.
Oder ich mache mir tatsächlich irgendwie eine Meditationsanleitung an, weil mir das manchmal hilft, wenn jemand mit mir spricht, weil die Gedanken dann ein bisschen mehr
passieren
und zur Ruhe kommen. Aber so oder so hilft es tatsächlich, und ich weiß nicht, es ist ja absurd, aber wir Christen beten ja auch.
Mhm.
Und es hilft uns ja auch. Also warum auch immer liegt darin ein Geheimnis, in dieser Ruhe, in diesem Tagesstart, oder auch wenn die Probleme so hochkommen, die Situation, dass man wirklich innehält und zur Ruhe kommt und diese Gefühle diese Gedanken sich beruhigen. Und ich finde, das Dritte und das Allerwichtigste, glaube ich, ist, darüber zu sprechen. Also, und selbst wenn du nur im Gebet darüber sprichst oder sagst, Gott, ich schäme mich, das hilft ja auch schon, hat man ja auch schon irgendwie einen Ansprechpartner, aber dass man vielleicht wirklich jemanden hat, wo man sich sagen kann, Mensch, ich habe mich jetzt voll geschämt.
Ja.
Also ehrlich gesagt, alleine dieses Gefühl wahrzunehmen und zu benennen, ist ja schon so unfassbar viel wert. Also, oder auch zu sagen, ich finde auch, also das zu sagen, ich schäme mich, finde ich schon total krass.
Mhm.
Und dass man aber auch jetzt sagen könnte, das war mir jetzt voll peinlich.
Mhm.
Hey, mach doch voll was, oder?
Ja.
Wenn du jetzt, wenn du jetzt hinter dir das Klopapier aus der Hose hängen hast und alle lachen und du sagst, oh Mann, wie peinlich ist mir das?
Ja.
Dann löst sich die ganze Situation auf.
Ja, genau, stimmt. Ich meine, das ist ja auch, das sagt sie im Buch auch, eben, dass das Reden sozusagen die Kontrolle von der Scham zerbricht. Und ich glaube, das stimmt schon. Weil ich habe es auch gerade vor kurzem, habe ich in einer Situation erlebt, dass ich dann, ich hatte es gerade gelesen, das Kapitel, und da habe ich dann auch gedacht, jetzt hätte ich sonst gesagt, oh nein, wie peinlich, und wäre weitergegangen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, hey, ich schäme mich gerade wirklich für mich selbst. Ja? Für diesen Ausbruch schäme ich mich jetzt einfach, und es tut mir wirklich leid, dass du jetzt da sein musstest, wo ich so nicht in meinem Ich eigentlich bin, wie ich auch sein möchte, wie ich auch finde, dass man sein sollte. Ich schäme mich dafür. Und dann hat die andere Person gesagt, oh, ich schäme mich jetzt gerade dafür, dass du mir das überhaupt sagen musst und dass ich das nicht anders annehmen kann. Weißt du? Und dann hat sich gerade dieser heiße Ball aufgelöst.
Ja,
und
ne?
Mega, auch die Connection ist dann passiert mit der Person. Ja. So, es war einfach sowas, wo du früher dann weggegangen wärst und gedacht hättest, oh nee, wie unangenehm. Und jedes Mal, wenn du wieder drüber nachgedacht hättest, oh, wie unangenehm, war das jetzt sowas Schönes. Am Schluss ist was Positives eigentlich dabei rausgekommen. Ja.
Ja, das ist ja, was die Brené Brown auch sagt, ne, dass Verletzlichkeit ja Türen öffnet.
Genau.
Wenn wir uns anfangen mitzuteilen und sagen, hier bin ich verletzt, hier hat mir was wehgetan. Das ist eine Situation in meinem Leben, die hat mich total mitgenommen, dass es anderen Menschen hilft, sich eben auch zu öffnen und ganz andere Verbindungen herstellt.
Mhm.
Oder auch, ne, das finde ich eigentlich immer total schön, wie sie sagt, wenn wir uns in Liebe niemals verletzlich machen würden, würden wir ja niemals Liebe finden.
Mhm. Ja, also das ist auch so.
Ne? Mhm. Ja. Ich weiß noch, dass mein Mann damals, das fand ich ganz rührend, der war so offen, also ich habe das war so reizend. Der hat sein ganzes Herz da aufgelegt, innerhalb kürzester Zeit, ja, und hat mich mit Komplimenten überhäuft und mir gesagt, wie toll er mich findet. Und zu einem Zeitpunkt, weißt du, wo man ja noch so am Anfang ist.
Mhm.
Er hat sich komplett verletzlich gemacht.
Mhm.
Und hat einfach gar nicht aufgehört, mir zu erzählen, wie toll er ist. Und es ging wirklich, er hat mich richtig lange erobert dadurch. Ich war ganz langsam und er hatte sein ganzes Herz offen.
Ja.
Und es hat mich so berührt.
Ja.
Es war so schön. Und dass er sich so verletzlich gemacht hat, hat ihm ja praktisch ein wunderbares Glück geschenkt, ja. Was er sich ja immer gewünscht hat, es hat ihm ja Liebe gebracht.
Ja. Ja.
Und gleichzeitig, ich finde, das muss man auch dazu sagen, muss man sein Herz auch nicht immer so auf der Zunge tragen, weißt du? Mhm. Das ist vielleicht auch. Also ich finde es auch wichtig zu überlegen, wie man sich öffnen möchte.
Das fand ich auch. Also das fand ich
gut damit umgehen.
Ja, fand ich einen der größten Dinge. Ich weiß nicht aus welchem von ihren Büchern. Das war das schon ein älteres Buch, wo sie eben auch sagt, es muss sich eigentlich eine Person verdienen, dass man sich öffnet. Ja. Und ich finde schon immer, also ich bin schon der Meinung, dass man das wirklich also als erstes auch oft machen muss, weil die meisten Leute es einfach eher nicht machen. Aber man muss dann auch wahrnehmen, finde ich, so ein bisschen, wie geht es gegenüber jetzt damit um. Und ich habe wirklich auch Leute in meinem Leben, wo ich merke, das ist eine kontinuierliche Überforderung für sie, ja, dass ich so offen bin bei Sachen. Und dann muss ich dann halt auch sagen, ich muss mich dann auch wie ein bisschen timen oder in kleinere Portionen packen oder sowas, weil die einfach damit doch gar nicht umgehen können, weil je nachdem, wie du halt eben aufgewachsen bist, erzogen wurdest oder so, dann ist es für dich ja völlig überfahrend, ja.
Ja.
Wie findest du denn im christlichen Umfeld, würdest du sagen, dass wir zu viel mit Scham und Schuld und diesen Dingen immer noch arbeiten?
Unglaublich spannende Frage. Ich bin ja seit 10 Jahren für alle, die das nicht wissen, ich komme ursprünglich aus einer Pfingstgemeinde, also wirklich pfingstcharismatisch, seit 10 Jahren in Landeskirche. Ich sehr progressiven Landeskirche, würde ich sagen. Und da wird nicht mehr mit Schuld und Scham gearbeitet. Mhm. Das erlebe ich so nicht, außer es gibt vielleicht einmal im Jahr so ein Schuldbekenntnis, was man als Gemeinde betet, so ein, es gibt so eine Bußrituale. Mhm. Ich finde sonst, also von früher kann ich ja nur sprechen, früher ja. Hatte ich in engerer, also Freikirche hat ja eine engere Gemeinschaft, oftmals, in der man sich bewegt und da fand ich schon, dass Schuld und Scham ineinander übergehen. Mhm. Ich weiß nämlich gar nicht, ob man das so doll trennen kann, denn wenn du schuldig geworden bist oder du bist, hast ja, gesündigt irgendwie oder die Regeln, die Werte der Gemeinde quasi nicht befolgt, mhm. dann hast du dich ja geschämt.
Genau.
Und entweder du hast dich versteckt, ja. Mhm. Genau, du hast ja dann entweder die Möglichkeit, es heimlich zu machen, zu verstecken, niemals zu teilen, oder du teilst es, wenn du durch bist. Also so habe ich das zumindest empfunden. Also wenn du fertig bist mit der Sünde,
genau.
Ja, kannst du teilen. Genau. Dann bist du ja der Hero, weißt du, ja, weil du hast es genau. geschafft. Du wirst immer eingeladen zu predigen, wie du jetzt die Pornografie-Sucht überwunden hast. Mhm. Und ja, oder du musst halt, wenn du auffliegst, quasi während du in der Sünde bist, könnte es halt sein, dass du vor der Gemeinde oder vom Pastor irgendwie dich bekennen musst, ne? Mhm. Und Buße tun musst. Das ist ja auch sehr beschämend, würde ich mal sagen.
Ja.
Ich weiß nicht, also ich empfinde Letzteres, ich weiß nicht, wie es den Leuten geht, die sowas mal machen mussten. Kann ich mir vorstellen, dass es ein Riesentrauma ist, weil das eben Schuld und Scham dann quasi an dir haftet. Du bist ja dann immer das Pärchen, was quasi vor der Hochzeit miteinander geschlafen hat.
Ja, und dann weißt du noch, in deinem Inneren weißt du noch, wie viele andere es auch gemacht haben und bei denen es einfach nicht rausgekommen ist oder so. Okay. Also ich meine,
ja, das ist richtig krass. Ja. Und weißt du, was auch richtig krass ist, dass man es wirklich geheim hält.
Mhm.
Also ja. Man erzählt das ja wirklich niemandem.
Ja, voll.
Ja, also das ist. Ich habe damals, meine Geschichte ist ja so, dass ich mich habe scheiden lassen als Vikarin in Pfingstgemeinde und dann halbes, dreiviertel Jahr später würde ich sagen, meinen Mann kennengelernt habe.
Mhm.
Der war nicht gläubig. Und ich war ganz schnell schwanger. Und da musste ich aus der Gemeinde austreten.
Mhm.
Und in Pfingstgemeinde ist es so, dass du auch dein Amt ja als angehende Pastorin niederlegst, mhm. wenn du dich scheiden lässt. Das wusste man alles. Also das war klar und es war trotzdem schlimm,
ja.
Identität und Beruf zu verlieren. Aber das war wirklich sehr, sehr viele Jahre, dass ich mich da sehr schuldig und sehr schambehaftet gefühlt habe.
Mhm.
Also ich habe auf jeden Fall, habe ich ja gegen meine Werte verstoßen, gegen meine Grundsätze.
Ja. Ja,
also man wollte sich ja nie scheiden lassen, auch wenn es das Richtige für mich war.
Mhm.
Es ist trotzdem was, was man nie machen wollte. Ich wollte auch nie unehelich schwanger werden. Also das ist ja, sind ja Werte, die du in dir trägst und in dir verankert sind mhm. und die du irgendwann mal hinterfragst in deinem Leben und dann vielleicht für dich feststellst, okay, die will ich vielleicht gar nicht mehr so leben.
Mhm.
Aber trotzdem ist das ja wie in dir aufgesogen. Du kriegst es ja gar nicht so schnell umgesetzt.
Mhm.
Und deswegen meinte ich mit diesem Pärchen, was vor der Gemeinde steht, das ist wie so ein, die Schuld und die Scham bleiben irgendwie so an dir haften, wenn du es nicht ja. richtig artikulieren kannst.
Mhm.
Also dann hängt das so in dir drin und du weißt gar nicht, was dieses dumpfe Gefühl die ganze Zeit ist.
Mhm.
Das hat wirklich einfach viele, viele Jahre gedauert, so bis ich sagen konnte, ich trage keine Schuld mehr. Mhm. Ich lasse es los. Ich lasse es los, die Menschen, die enttäuscht waren von mir. Ich bin mhm. mir selbst verantwortlich und auch die Scham, die du darum trägst, dass du irgendwie die, mhm. die gescheiterte Person bist.
Mhm.
Das ist ein Prozess, den kann man nur mit sich selber gehen, weißt du, weil alle anderen ja. Menschen halten dich vielleicht länger in Schuld und Scham fest, weil mhm. sie einfach länger in der Situation bleiben, aber man ist sich selbst verantwortlich, das loszuwerden.
Mhm.
Und das geht nur durch Reden mit ganz engen Menschen,
mhm.
feststellen und eben umwandeln in neue Sätze.
Wie hast du denn Jesus erlebt in dem Ganzen mit dir?
Für mich immer liebevoll. Ich habe eine sehr große Jesusliebe.
Mhm.
Ich würde sagen, das ist ganz eng. Ich würde mhm. das nie loslassen wollen. Und es hat sich immer angefühlt wie eine Riesenumarmung. In mhm. allen Schmerz, den Tränen, auch wo ich mich als Versagerin gefühlt habe, wo ich das Gefühl hatte, ich werde verurteilt, ich werde tatsächlich in Schuld festgehalten und auch als schuldig im Ding gestellt, hat es sich immer angefühlt wie eine riesengroße Umarmung von Jesus. Ne, mhm. der tröstet, liebt. Das ist ja auch das, was das innere Kind sich so sehr wünscht, ne? Dass mhm. man getröstet wird, geliebt wird und gehalten wird. Und es hat sich eben so väterlich angefühlt in dieser Zeit. Nie verurteilend.
Das fand ich eben auch so krass, weil ich habe so lange Jahre irgendwie gedacht, dass die verurteilenden Stimmen in mir, das ist halt irgendwie der Heilige Geist ist, der mir sozusagen hilft, ja. Und ich hatte, es gibt ja dieses, ich weiß nicht, ob du das kennst, Sozo, das ist auch so ein bisschen so wie so ein Seelsorgegebet, ja. Und da, als ich mein erstes hatte, da hatte ich also wirklich am Schluss so eine Befreiung, wie ich gefühlt habe, ja. Da hatte ich das Gefühl, dass Jesus mir sagt, das bin ich. Also halt jetzt dieses Gefühl fest. Und messe andere Sachen bitte daran. Ja? Und das war so krass, dann im Nachklang zu merken, immer wieder, wenn ich dann in dieses, ich muss, ich kann, oh nein, oh scheiße, also in das reingekommen bin, zu sagen, Moment, mm. nicht Jesus. Der hat sich ganz anders angefühlt. Ja. Und das, ja. das fand ich schon echt ein Durchbruch irgendwie für mich und für meine Beziehung mit ihm. Weil das macht ja auch was mit der Beziehung zu ihm, wenn ich die ganze Zeit das Gefühl habe, er steht da jetzt mit so einem, Beispiel mit so einem Clipboard in der Hand und macht Kreuzchen, was ich alles wieder falsch gemacht habe. Also ist einfach.
Ja, ja. In meiner Kindheit da auch so aufgewachsen tatsächlich. Also dass mhm. ich immer Angst hatte, was falsch zu machen, irgendwie sündig zu sein, nicht gut genug zu sein. Also ein mhm. Riesendruck. Und warum auch immer hatte sich das aber aufgelöst mit Anfang 20. Ich wusste, dass das nicht mein Jesusbild eigentlich entspricht. Mm,
mega gut. Mhm.
Ja,
so konntest du überhaupt auch nur da dran bleiben, ja. oder? Weil sonst hättest du wie aufgeben müssen, weil das wäre ja nicht, du hättest jetzt nicht da so 20 Jahre damit leben können. Also.
Nee, sonst würdest du ja aufgeben. Ich habe das auch bei anderen erlebt, weil du ja denkst, ich bin eh verurteilt.
Genau.
Also ich bin ja gar nicht gut genug für Gott. Und ich kann da aber jetzt auch nicht anders.
Mhm.
Und dann, na gut, muss ich das halt lassen.
Mhm.
Dann ist der Glaube nicht das Richtige für mich.
Ja.
ja. Statt eben genau zu verstehen, dass das so nicht ist. Das ist nicht das Evangelium.
Mhm.
Das ist
ja, ich denke dann immer wieder, gell, die gute Nachricht. Und wir tun
ja.
dann so.
ja.
So eine Liste darauf
du bist
machen,
doch in ja. Gottes Hand und Gottes mhm. voller Vergebung und Liebe. Warum sollte er... Wir sind doch Menschen und ich denke dann immer, die Schattenseiten unserer Menschlichkeit und die Fehler, wir können die doch nicht so wegignorieren, die gehören doch zu uns.
Mhm.
Warum sich das so entwickelt hat, dass wir irgendwie denken, der gute Mensch und der schlechte Mensch und so mhm. und dann wollen wir den schlechten Mensch irgendwie aus uns rausschneiden, aber das gehört doch dazu.
Ja.
Und irgendwie hat Luther, hat ja auch schon gesagt, das ist ja ganz Sünder und ganz Heiliger.
Ja.
Das ist alles beides zusammen. Das bedeutet auch Schuld, Scham, Peinlichkeit, ja, und Erniedrigung,
mhm.
es gehört zu uns.
Ja.
Wir werden niemals perfekt sein. Niemals. Mhm. Und das ist, berührt mich eigentlich total, dass wir einfach geliebt sind, so wie wir sind. Dass es da einfach mhm. jemand gibt, der die ganze Zeit sagt, hey, du bist so gut.
Mhm.
Ich finde dich total toll.
Mhm.
So wie du bist.
Du,
ich
ja,
feiere genau. dich und ich liebe dich. Und ja, du hast richtig Mist gemacht. Und jetzt müssen wir da wieder rauskrabbeln.
Mhm.
Aber ich habe dich befähigt dazu, genau das zu schaffen. Du trägst alles in dir, um aus diesem Loch wieder rauszukrabbeln. Und ich schieb dich ein bisschen von hinten.
Ja,
ich
genau. Eben, es ist nicht nur so, ich schaue dir zu, wie du da rauskrabbelst, sondern ich helfe dir noch dabei. Ja.
Ja.
Ja, du hast ja auch noch einen Podcast, gell, der eben immer besser scheitern heißt. Das fände ich jetzt auch noch spannend. Bist du da auch aus solchen Gründen dazugekommen, dass du so eine Thematik gewählt hast, dass du das normalisieren möchtest?
Ja, ganz genau. Ja, es war mir wichtig, weil ich das Gefühl habe, dass zu oft sprechen wir über all das, was toll läuft. Also mhm. gerade durch Instagram ist es halt gekommen, dass wir immer darstellen, was alles super ist.
Mhm.
Und wir immer auch das Gefühl haben, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe das Gefühl, bei allen anderen ist es unglaublich toll.
Mhm.
Und auch, ich erlebe auch, dass Menschen jetzt zu mir kommen und sagen, oh, das ist so schön. Ihr seid so authentisch. Und ich sage dann immer, ja, wir streiten uns auch. Also, das mal aufzulösen, um Himmels Willen, warum muss denn irgendjemand in irgendeiner Weise perfekt sein? Warum denken wir denn, dass andere Menschen perfekt sind? Erstens und zweitens, warum sollten sie es denn sein müssen? Das meine ich damit, das ist doch Quatsch. Wir sind immer in so einer Optimierungsspirale, möglichst heilig, möglichst perfekt, alles toll, es muss alles stimmen, ja, aber wir sind ja Menschen, das kann ja niemals funktionieren. Also wir können ja niemals toll aussehen, sportlich sein, keine Rückenschmerzen haben, gesund sein, eine tolle Beziehung haben, tolle Kinder, die haben gar keine Probleme, alle Kinder laufen. Ja, wir haben ein richtig gutes finanzielles Polster, tolles Haus, es ist immer geputzt, ja, auch mit der Putzfrau haben wir gar kein Thema, die ist auch super, weißt du, wir kochen natürlich noch und kaufen im Bioladen. Wie konnte das passieren? Und wenn du dann noch Christ bist, dann hast du ja noch mehr obendrauf.
Genau.
Da musst du ja noch die ganze, also da musst du ja noch heilig leben und nicht lästern und nicht neidisch sein und dich permanent selbst hinterfragen. Und jetzt haben wir noch eine Krise, ne? Dann denkst du noch an die Apokalypse und hast noch Angst, dass du den Tipp verpasst und dir den aus Versehen ins einpflanzen lässt. Weißt du, was ich meine? Also was für ein furchtbarer Druck. Das ist ja furchtbar. Und ich habe gedacht, ich möchte unbedingt über Scheitern sprechen. Und ich weiß, Scheitern ist halt so plakativ. Und Scheitern ist auch, also manchmal empfinden wir ja was als Scheitern, was nicht unbedingt Scheitern ist. Oder manchmal sagen uns Menschen, wir sind gescheitert und wir empfinden sich so. Aber trotzdem gibt es ja so krasse oder auch Stolperfallen irgendwie, wo wir sagen, Mensch, da habe ich irgendwie versagt. Da bin ich richtig schlecht drin. Am meisten geklickt wurde beim Podcast, also wirklich sehr oft, der Teil von Josephine. Das ist eine Pfarrerin in Niedersachsen, Seligkeitsdinge heißt sie. Die ist nämlich geschieden und die hat, ja, hat quasi über, darüber gesprochen, dass ihre Ehe in Anführungsstrichen gescheitert ist. Und das hat wirklich sehr viele Menschen interessiert. Das ist voll krass. Aber ich fand eigentlich am besten, wenn ich das mal erzählen darf, weil mich das sehr bewegt hat, ist, ich hatte ein Gespräch mit René Wagner. René Wagner ist Pastor hier in der Ziel. Und der hat eine chronische Darmkrankheit. Und mitunter war das so schlimm, dass er einfach jede Woche da lag. Er ist Samstag aufgestanden, hat die Predigt vorbereitet, Sonntag heim, ist wieder ins Bett gegangen. Und er war so fertig und so schwach und hatte so furchtbare Schmerzen, dass er die ganze Zeit eigentlich nur seine Kinder und seine Frau angebrüllt hat. Oder nicht präsent war. Und er spricht darüber, wie er eben als Papa und als Ehemann in seinen Augen versagt hat. Und zwar auch unverschuldet irgendwie, weil er war einfach krank. Und auf der anderen Seite wünschst du dir doch, du hättest deinen Charakter ein bisschen besser im Griff.
Ja, ja.
Und das hat mich total bewegt, weil es so berührend ist, weil das was ist, was uns alle irgendwie betrifft, weißt du? Das ist in Schwäche irgendwie Charakterfehler auskosten.
Ja, ja, gell, und ich sag mal so, also ich fand es auch ein sehr, sehr schönes Gespräch mit ihm. Und ich habe dann auch nochmal gedacht, also weißt du, manche Sachen, wofür man Scham hat, die haben ja auch nichts, da haben wir nicht mal was falsch gemacht. Weil ich meine, ich sag mal, so eine Krankheit ist natürlich auch immer noch eine schambehaftete Krankheit. Alles, was Verdauungssystem ist, ja. Ich habe auch so eine Krankheit, da redest du nicht gern darüber, da sagst du sowas Ominöses und heimlich hoffst du, keiner weiß es, ja. Und wenn, also wenn ich einen Schub habe zum Beispiel, dann laufe ich rum und gucke, wo sind Toiletten. Ja, das ist dann meine Ausrichtung darauf. Und dann denke ich dann aber auch, das erzählst du keinem. Und dann hast du so einen Ballast, ja, oder wo ich habe Hitzewallung schon frühzeitig bekommen, gell? Dann denkst du, hey, ich kann es keinem sagen, weil ich bin ja erst 42. Ich darf noch keine Hitzewallung haben, weil dann bin ich alt. Das darf keiner merken. Und das tust du lieber irgendwo rumleiden und dich die ganze Zeit an- und ausziehen und voll den inneren Stress haben. Anstatt, dass du einfach sagst, hey, ich habe Hitzewallung, ja, friss und oder stirb, also was ist im Endeffekt. Aber es ist schon krass, finde ich, dass es wirklich auch noch Sachen gibt, da hast du nicht mal einen Fehler gemacht und du schämst dich so sehr dafür, ja.
Es hat wirklich was mit Identität zu tun.
Absolut. Ne? Absolut.
Weil du dann denkst, Mensch, dann bin ich alt.
Ja, genau. Es ist halt so eine Festlegung. Ja? Ja.
Genau. Weil wenn ich jetzt eine Hitzewallung kriege, dann sage ich nämlich einfach, oh Mann, ich schwitze so krass gerade. Weißt du, weil ich mich gar nicht darüber definiere.
Ja, interessant. sehr interessant.
Könnte wirklich was damit zu tun haben. Mhm. Muss ich mal nachher, wenn wir aufgelegt haben, muss ich mal googeln. Sich das quasi verstärkt, das Gefühl, weil das irgendwie eine Identitätsbewandtnis hat.
Mhm. Ja, ich bin eben gespannt. Ich habe gerade eben zum zweiten Mal die This Is Us, die Serie. Kennst du die?
Mhm. Ich kenne sie nicht.
Ich liebe sie so. Die ist echt richtig geil. Nochmal durchgeguckt und da ist es mir eben auch noch aufgefallen, dass halt wirklich jede Person so irgendein Thema hat, wo Scham ist. Also die eine ist eben sehr stark übergewichtig. Da ist es natürlich so ein bisschen offensichtlich, ja. Aber dann zu merken, der perfekte Bruder in Anführungszeichen, ja, der hat dann halt ein Alkoholproblem und der andere schämt sich, dass er adoptiert wurde und die nächste schämt sich, dass ihr Business in Corona nicht gelaufen ist, ja. Und also alles Mögliche an Dingen, die da passiert, ja, die Mutter schämt sich, dass sie dem Kind nicht gesagt hat, dass es adoptiert wurde und der Vater noch lebt. Und also sind ganz viele Sachen und immer geht es eigentlich um Scham, ja. Und jede Figur hat was. Das fand ich jetzt für mich nochmal so cool zu sehen, wie das alles da ist und am Anfang redet keiner über irgendwas. Es wird alles totgeschwiegen, ja. Und mit der Zeit fangen sie halt so an, dass die einzelnen Sachen durch auch schlimme Situationen und so weiter und so, aber rauskommen. Und dann merkst du, wie die Nähe wächst, die sie untereinander haben, ja. Und über 6 Jahre hat sich das halt jetzt wirklich so aufgebaut, dass es völlig nachvollziehbar ist, so realistisch auch dargestellt, finde ich, dass du denkst, krass, aber die haben alle, eigentlich fast alle von denen brauchen irgendwie Therapie, ja, Vergebung, die müssen das benennen. Und dann dadurch rücken sie enger zusammen. Und wir sind ja dann oft so, dass wir denken, das wollen wir alles nicht. Also wir wollen weder, dass es offensichtlich wird, noch wollen wir um Vergebung bitten müssen und noch wollen wir die Therapie machen. Und dann geht's halt nicht. Und das fand ich jetzt schon für mich nochmal so ein Augenöffner zu sagen, jetzt schaut mal, selbst so eine Serie hat es wie gecheckt, um da weiterzukommen, müssen dann Schritte passieren, sonst bleibt man einfach in dem stecken. Ja.
Mhm. Kennst du The Middle als Serie?
Mm-mm.
Fällt mir jetzt gerade ein. Das ist so eine Familie mit 3 Kindern, amerikanische Familie. Ist sehr realistisch dargestellt, wie die leben auch. Mm-hmm. Sehr lustig. Und ja, die leben halt irgendwie nicht den American Dream. Also die haben es jetzt nicht so richtig geschafft. Die wurschteln sich so durch, würde ich sagen. Yeah. Mehr schlecht als recht. Auf so eine unglaublich sympathische Weise. Es gibt sehr viele Staffeln davon und es ist unglaublich lustig und ich gucke das und ich fühle mich danach gar nicht mehr so schlecht. Das hat irgendwie auch was total Gutes. Mhm. Also auch ein bisschen doof in dem Vergleich, ne? Mhm. Dass man sich irgendwie besser fühlt, wenn man was anderes schlechter macht. Und gleichzeitig aber erhebt es so eine, es wird halt genau das, was du sagst, offen darüber gesprochen.
Mhm.
Du siehst einfach mal du siehst mal Realität. Der Schein wird aufgehoben und plötzlich entsteht eine Nähe und man denkt sich, wow, ich kann mir das auch vergeben. Es ist nicht alles so schön, wie es dargestellt ist. Also muss ich mich auch nicht so schlecht fühlen.
Ja, und ich sag mal, der Punkt, glaube ich, den kennen wir ja alle von Gesprächen, wenn du diesen Moment hast, auch von ich auch, ja. Das macht ja sofort, das nimmt so eine Last von den Schultern und es verbindet dich sofort mit der Person. Wenn du nicht das Gefühl hast, du begegnest eben jetzt der Verurteilung oder diesem, sie muss sich an dem hochziehen, sondern sie kann dich einfach angucken und sagen, ja, genau so geht es mir auch. Und denkt, oh, danke Jesus. Also,
ja,
sehr mega wirklich. Besonders. Ja. Hm. Die Brené sagt im Buch 4 Elemente, um Scham-Relienz aufzubauen. Und zwar das Scham-Erkennen, da haben wir jetzt schon so ein bisschen drüber geredet, über den heißen Ball. Und die Trigger verstehen, das ist ein bisschen, glaube ich, das, was du ja vorher gesagt hast, auch zu wissen, warum oder was reagiert in mir, bei welchen Punkten, so das innere Kind.
Mhm, ganz genau, was triggert mich?
Genau.
Ja.
Das zweite wäre so ein Reality-Check, Scham erkennen.
Mhm.
Das dritte wäre sich ausstrecken und die Geschichte teilen. Das war im Endeffekt das, was wir ja jetzt gerade so ein bisschen gesagt haben und über die Scham sprechen. Und ich fand es mega spannend, sie hat gesagt, sogar das Wort Scham kann Scham auslösen, hat man getestet. Ja? Also sogar, wenn man sagt, ich schäme mich, dann kann Scham entstehen. Das ist doch irgendwie verrückt, oder?
Ja, Resilienz heißt ja so Widerstandskraft, ne? Also
ja, genau.
Widerstandskraft entwickeln können. Ich glaube auch, dass es irgendwie darum geht, dass man sich selbst sieht und dass man vielleicht gesehen wird. Und ich habe mir gestern aufgeschrieben, weil ich finde, das hängt, also es kommt hier so eine Scham hoch und dann reagieren wir in so einem Automatismus.
Mhm.
Also machen dicht, keine Ahnung, also irgendwas triggert uns ja und dann, keine Ahnung, macht man entweder dicht oder man überspielt das oder man wird laut, rastet aus. Keine Ahnung, ja, weil irgendwas ist ja irgendwie in einem verletzten Modus.
Mhm.
Und ich habe mir gestern aufgeschrieben, das hat ja irgendeinen Triggerpunkt irgendwo mal gehabt in der Kindheit oder in der Vergangenheit. Mhm. Und ich glaube, wichtig zu sehen ist eben, dass man diese Scham wahrnimmt und dann, dass man sagt, okay, ich sehe dich.
Mhm.
Ich sehe dich, okay, warte ganz kurz.
Mhm.
Warum schämst du dich? Und dass man dann irgendwie nicht in so einen Automatismus verfällt und den, ich sag mal so, das innere Kind so am Ball lässt, ja, und dann eben ausrastet, sondern dass man selber als Erwachsener am Steuer bleibt und sagt, warte ganz kurz, wir halten mal inne, ich lasse es jetzt nicht zu, dass du wieder dicht machst, sondern wir gucken uns das jetzt an.
Mhm.
Und dass man dann eben das, was ich vorhin gesagt habe, dieses Mitgefühl entgegenbringt, ja, diesem inneren Kind oder dieser Vergangenheit, die man da hat, warum auch immer man sich jetzt schämt, dass man sagt, okay, ich fühle mit dir, das war jetzt wirklich richtig Mist.
Mhm.
Ich verstehe, dass das das wieder auslöst. Ich sehe dich jetzt als Erwachsener. Das ist vom erhobenen Haupt, dass wir so rausgehen. Okay.
Mhm. Mhm. Ja, ich meine, weil das sagt sie auch, das ist ein recht cooles Bild in dem Buch, so eine Petrischale hat und dann ist da irgendwie die Scham und dann, wenn du, was war es, glaube heimlich tun und verurteilen dazu machst, dann wird sie halt, wächst sie halt an und wenn du eben Mitgefühl drauf träufelst, dann tut sie wie schrumpfen. Mhm. Ja,
ja,
und
genau.
Das passt, also das finde ich schon richtig gut jetzt zu dem, was du gesagt hast. Ja,
ja, das stimmt. Genau, weil es ist Mitgefühl. Mitgefühl löst die Schmerzen auf.
Mhm.
Aber es kann ja sein, dass du kein Mitgefühl von außen kriegst, weißt du, und du darfst es
genau
dazu fühlen.
Ja, das ist auch noch ein guter Punkt, ja. Mhm. Einfach sich selber dann wahrnehmen und sagen, ja, du Arme.
Ja, ja. Also ohne, ich glaube, es geht gar nicht um Selbstmitleid, sondern es geht halt um Mitgefühl.
Ja, genau.
Auch für dieses, das kommt ja auch darauf an, wie lange, woher die Scham kommt, ne, wo der Triggerpunkt sitzt. Und sich da rauszuheben, ne, auch einfach zu wissen, da muss ich mich schämen. Das ist okay.
Ja. Ist es was, wo du bei deinen Kindern darauf achtest, also dass du versuchst, dass sie so wenig Scham wie möglich haben?
Ich glaube unbewusst. Also das ist ja total schön. Ich komme aus einer Psychologenfamilie.
Mhm.
Ich würde sagen, ich habe das, wir sind kommunikativ sehr gut und die kommunizieren das tatsächlich. Die sagen dann auf, das möchte ich nicht oder werden rot, kriegen roten Kopf und so und dann ja, versuche ich die da schon abzuholen. Unbewusst direkt und sage, ist okay. Also ich weiß nicht, du musst dich nicht schämen, ist vielleicht auch ein blöder Satz, ne? Weil wir dürfen uns ja schämen.
Mhm.
Ja, das ist ja okay. Yeah. Aber das so wahrzunehmen und zu sagen, ich sehe, dass du dich jetzt schämst.
Mhm.
Kannst du mir sagen, warum du dich jetzt schämst? Das ist es ja eigentlich.
Und ja, dann sagen genau.
Und dann sagen sie halt, weil sie das und das gesagt hat. Weißt du? Also meine Schwester hat jetzt das und das gesagt und das will ich nicht.
Mhm.
Ne, und dann kann man da ins Gespräch gehen und sagen, was hätte ich denn daran verletzt?
Mhm.
Brauchst du eine Entschuldigung? Also das hilft schon, ne? Dass man dann sagt, dass nicht du bist dumm oder du hast das jetzt per se falsch gemacht. Deine Schwester hat sich jetzt über dich geärgert, ja, weil du hast sie geärgert und deswegen hat sie sowas Böses zu dir gesagt. Das war nicht in Ordnung. Ich glaube, die Kommunikation ist das Allerwichtigste wahrscheinlich, dass man gut sprechen kann. Für sich selber, dass man das irgendwie lernt, seine Gefühle auszudrücken.
Ja, und dass man selber halt auch selber bei sich benennt, oder? Das ist halt schon auch nochmal, dass man eben bewusst dann bei sowas, wenn man dann merkt, sagt, ah, eigentlich ist es nicht peinlich, sondern ich schäme mich gerade. So, dass da so diese Switches passieren, ja?
Ich bin selber so ein krasser People-Pleaser und mir war oder ist vielleicht auch lange Zeit immer sehr wichtig, dass Menschen mich gut finden. Das ist so ein Lernprozess, dabei finden mich auf gar keinen Fall alle Menschen gut.
Ja.
Und Deswegen mache ich das, glaube ich, nicht. Ich feiere das eigentlich ziemlich, dass die so ein Standing haben, dass denen das total Wumpe ist. Mhm. Ich feiere das wie irre bei meinen Kindern. Mhm. Da denke ich immer, ich muss es scheinbar so vorleben, weißt du, ohne es zu sein. Mhm. Scheint es mir ganz gut zu gelingen, dass ich das irgendwie so mitgebe, ohne dass ich das selber kann. Ich habe voll den Stress mit fremden Meinungen so. Aber witzig, nee, das weiß ich nicht.
Ja.
Kennst du diese Fuck-Up-Nights?
Nee.
So von denen mal gehört? Ich weiß nicht, ob die nur in Deutschland sind. Das sind irgendwann entstanden. Da stellen sich Unternehmer vor, die gescheitert sind in ihrem Unternehmen.
Ah, aha.
Und erzählen von ihrer Geschichte, warum sie gescheitert sind, was sie hätten besser machen können und was sie dann bis heute machen.
Aha.
Genau, und da kannst du richtig Tickets kaufen und dich hinsetzen und ihnen zuhören und quasi vom Versagen der anderen Menschen lernen.
Aber siehst du mal, das ist doch echt interessant. Du kannst was daraus lernen, nicht nur, nur von den Erfolgsstories.
Mhm. Ja, das finde ich unglaublich cool. Finde ich großartig.
Eigentlich geil, wenn man das hätte in Gemeinden.
Ja, was? Ne?
Oh. Um diese Normalität, dass man einfach, dass man das bringt und dass man endlich aufhört, auch von Predigten, dann diese komischen Beispiele von, wo ich im Auto mal jemanden beschimpft habe, weil er mich überholt hat oder so bringt. Also weißt du, die so banal sind und wo ich jedes Mal, wenn so ein Beispiel kommt, denke, hey, wenn du kein anderes Problem hast in deinem Leben, dann
ja, aber das ist ja das Problem, der Pastor kann das ja nicht von erzählen.
Ja,
das ist ja eine gewisse.
Aber das ist doch schlimm, dass es so ist.
Das ist schlimm. Aber so ist es halt. Der muss halt eine gewisse Heiligkeit haben.
Hm.
Der arme Mensch.
Ja, so ist. Christliche Fuck-Up-Nights finde ich richtig geil.
Ja, ne?
Und dann erzählt man,
wie
man
gleich auf, oder?
Seine Kinder, genau, fange ich jetzt gleich an zu inszenieren bei uns. Wie man seine Kinder angeschrien hat. Wer kann das schlimmste Beispiel erzählen?
Ja, wo du so richtig, richtig auch als Christ irgendwie, wo du einfach versagt hast. Wie bist du da durchgegangen? Was hast du daraus gelernt? Wertfrei. Und dann wirst du auch noch beklatscht.
Ja, und dann am besten halt noch nicht gerade schon am Ende, ne? Sein davon, sondern noch drinstecken in irgendeiner Form.
Ja, die sind auch schon durch, meinst du?
Ah, die sind schon durch, okay. Ja, weil das finde ich ist ja oft so bei den Zeugnissen, dass ich halt denke, boah, das Zeugnis hätte ich halt gern mal gehört vor 2 Jahren oder sowas, ja.
Aber ich weiß nicht, das lernen wir auch beim Schreiben immer in Kursen, dass es schlecht ist, über was zu schreiben, wenn man noch drinsteckt. Kann man machen.
Mhm.
Kann man machen, wenn man nicht so emotional, also wenn man nicht wütend ist über irgendwas oder verzweifelt ist, also wenn es eine relativ aufgeräumte Geschichte ist, kann man das machen. Aber ansonsten ist es leichter, darüber zu sprechen und schreiben, wenn man durch ist. Mhm. Weil man dann aufgeräumt ist.
Ja.
Wenn man halt so drin steckt, erzählt man halt mitunter auch einfach nicht.
Okay.
Also,
was für Mist, einfach so einen einseitigen Mist, meinst du?
Ja, na, du könnte halt auch Blödsinn sein, ne? Weil du halt nicht aufgeräumt bist.
Okay. Wo du dann hinterher dich distanzieren musst. Ja, genau.
Ja, das hilft den Menschen vielleicht auch nicht wirklich. Ich weiß nicht, wenn du da irgendwie, weiß nicht, steckst noch mitten in der Krise drin, ne? Das ist vielleicht auch keine Nerven auf sowas, ne? Wenn du mitten in der Krise steckst. Was willst du denn da erzählen? Mm. Ich habe mein Geschäft in Sand gesetzt, habe 3 Affären gehabt und habe trotzdem Nullpreis gesungen. Hm. Nee, warte, ich habe gerade eine Affäre.
Ja, das wäre noch viel lustiger.
Letzten Sonntag. Ich habe richtig versagt. So.
Jo, aber ja, weißt du, es ist auch wieder blöd, dass man dann nur wieder an solche Sachen denkt. Ich denke ja dann auch schon an andere Sachen, für die man sich schämt. Weißt du, wir nehmen dann immer diese typischen Beispiele und und die normalen Dinge, für die man sich eben genauso schämt.
Ja, aber was würdest du machen? Stell dir vor, du stehst dann dort und sagst dann hier, ich habe meine Finanzen nicht im Griff.
Mhm.
Wir haben total viel Schulden und ich bin shoppingsüchtig, ich gebe zu viel Geld aus.
Mhm.
Doch Mist, da kann ja kein Mensch davon was lernen. Das ist ja dann eher wie so eine anonyme Alkoholikergruppe.
Ja, aber vielleicht wäre das manchmal cool, wenn Gemeinde mehr so wäre. Weil da, also dort hast du halt zumindest das, dass keiner urteilt. Oder?
Also so eine anonyme Alkoholikergruppe in Gemeinde wäre auf jeden Fall großartig.
Mhm.
So ein Ort, wo du einfach kommen kannst und sagen kannst, ich habe Probleme.
Mhm.
Ja, total. Ich habe mich nicht im Griff, ich raste immer aus. Schrei mal rum.
Mhm.
Ich bin total neidisch und der Neid
Ja.
frisst mich auf.
Ja, ich vergleiche mich die ganze Zeit mit anderen Leuten oder so.
Ja,
Ich kann
ich
mich
fühle
nicht
mich auch
freuen an
obwohl
den
mein
Erfolgen
Körper.
von anderen oder irgendwelche Sachen,
Ja,
ja.
total.
Wäre schon spannend, was das machen
Ich
würde.
hasse meine Schwester. Sowas gibt's ja auch. Stell dir
Ja,
vor.
klar. Genau.
Ja, wäre
Nicht
cool,
nur
wenn sowas bei uns
meine
gäbe.
Schwiegermutter, das ist noch sowas, was man sagen darf, gell? Aber
Ja,
das
das
ist auch
stimmt.
die einzige
Das ist noch
Person,
schlimmer.
bei
Wie
der man
doof,
sagen,
ne?
ja,
Ja.
total bescheuert.
So ein
Ja.
Kackmist.
Ja,
Ja, das wäre, glaube ich.
was willst du dir für dich selber wünschen in Bezug auf Scham? Wenn du jetzt so denkst, 10 Jahre Perspektive, was würdest du dir da wünschen?
Also ich finde das Schamgefühl ist sehr unangenehm. Man würde sich am liebsten wünschen, dass man sich gar nicht mehr schämen muss für sich selber. Das ist voll ein Wunschtraum, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Weil man ja nicht immer eine perfekte Leistung abliefert. Weißt du, die einem dann immer perfekt gefällt. Das wird ja
Ja, das
nicht
ist
so
so.
sein. Aber ich wünsche mir, also die Schritte, das ist schon ganz cool, so in dem letzten Jahr, was passiert ist, dass ich es schneller erkennen konnte. Und ich wünsche mir, dass ich das noch schneller abkoppeln kann. Also dass ich sagen kann, aha, ich schäme mich. Aber das, was sie sagt, ne? Also ich habe einen Fehler gemacht, aber ich bin nicht der Fehler. Also, keine Ahnung, vielleicht habe ich in 10 Jahren habe ich einen schlechten Vortrag gehalten, für den ich mich schäme. Ja, weil ich war schlecht vorbereitet oder so. Und vielleicht auch war ich gut vorbereitet und ich habe einen trotzdem schlechten Vortrag gehalten. Also ich schäme mich. Und dann aber zu sagen, okay, ich schäme mich, es ist mir unangenehm, aber ich kann trotzdem weiter Vorträge halten. Das hat nichts mit meiner Zukunft zu tun.
Und mit meiner Identität.
Mit meiner Identität, ja. Ja, ist komisch, dass wir uns auch, habe ich vorhin kurz gedacht, ist komisch, dass wir uns identifizieren über auch so Beruf und Rollenbilder. Dass wir, ne, also du identifizierst dich, keine Ahnung, dass du jung bist und dass du, was wir arbeiten, ja, und als Mutter und keine Ahnung. Also es sind so viele verschiedene Rollen, die wir da einnehmen und dafür identifizieren wir uns. Und es ist seltsam, dass wir, ich glaube, das ist das Schöne ja bei dieser Schamerkenntnis, dass wir sagen können, aha, in dieser einen Rolle habe ich mich jetzt kurz geschämt, aber ich als Mensch, ich als Priska, ja, geliebt von Jesus, geliebt von mir selbst, hat nichts damit zu tun. Mein Wert tangiert das eigentlich nicht. Dieses Selbstvertrauen und Selbstliebe und den Selbstwert, das wünsche ich mir, dass es so stabil ist, dass Scham wahrgenommen werden kann, aber dem nichts antun kann. Wie geht's dir?
Ja, also ich hatte es tatsächlich schon mal zweimal im Jahr in meinem Jahresmottosatz drinne mit Scham. Einmal irgendwie die Zeit von Scham ist vorbei oder so und einmal keine Zeit für Scham.
Verstanden, was hast du dabei gedacht, dass die Zeit von Scham vorbei ist? Du hast gedacht, du
Also
willst dich nicht mehr für dich selbst schämen oder was meinst du
ja,
damit?
ich hab gedacht, ich will aufhören, mich einfach zu schämen. Ich habe mich viel zu lang für viel zu viele Dinge geschämt. Und
Mhm.
dass ich da so ein bisschen das gedacht habe eben. Und dann habe ich das nochmal, habe ich gemerkt, im nächsten Jahr, es geht wie, es ist noch nicht rum. Und dann eben habe ich noch keine Zeit zu schauen dazu genommen, ja. Also ich sag mal, ich merke, weißt, an Einzelpunkten, dass es besser wird. Also was weiß ich, Körper, was ich auch was, wo ich immer wieder mit Scham gekämpft habe, ja. Und ich jetzt das Gefühl habe, so ich bin jetzt einfach an dem Punkt, wo ich sage, ich bin einfach wie ich bin. Das bringt jetzt nichts mehr, ja. Sich da so verrückt zu machen wegen irgendwelchen Bildern, die von außen kommen. Oder bei Beruf würde ich auch sagen, hat sich's geregelt. Da habe ich so lange damit gehadert, dass ich keinen Master habe und was weiß ich und so, ja. Da hat sich's wie gelegt, aber ich würde sagen, als Mutter oder eben als Hausfrau oder so Sachen ist es schon immer, immer, immer wieder noch ein Punkt und ich muss immer wieder neu lernen. Also wir haben jetzt zum Beispiel so gemacht, dass wir arbeiten jetzt beide 60%, mein Mann und ich. Und ich habe halt noch mein Musical-Projekt und er macht jetzt den Haushalt, ja. Und das hat halt echt auch bedeutet, mein Level von wie Ordnung ist, also er musste schon sein Level hochschrauben, ja, aber ich musste mein Level auch runterschrauben. Und ich musste wirklich sagen, dann bei den ersten Besuchen, die wir danach hatten, also weißt du, wo er es gemacht hat, zu sagen, ich putze jetzt da nicht nochmal irgendwie hinterher, weil er die Treppe zum Beispiel vergessen hat oder sowas, ja. Sondern ich sage jetzt, es ist jetzt sein Ding Und wenn ich will, dass er es macht, dann muss ich irgendwo auch ein Stück weit sagen, dann macht das, wie er es macht. Und ich muss mir sagen, verurteilt mich doch eigentlich jetzt auch keiner dafür. Ich meine mal ganz davon abgesehen, dass ich noch nie irgendwen sonst dafür verurteilt hat, ob er seine Treppe fegt oder nicht. Ja, aber,
ja eben.
aber eben, weißt zu sagen, nee, es ist jetzt wirklich nochmal so ein Schritt ins Bewusste zu sagen, dieser Punkt muss jetzt anders sein. Ja. Aber da finde ich, da helfen einem natürlich dann solche Umstellungen, so generelle helfen einem natürlich dann nochmal viel mehr, als wenn du es jetzt einfach in deinem stinknormalen Alltag irgendwie machen musst. Aber es ist trotzdem nicht einfach. Also von dem her würde ich sagen, ich glaube, ich wünsche mir, dass wirklich dieses Bewusstsein, glaube ich, dass ich mich schäme, das ist sehr gut da. Aber ich glaube, ich wünsche mir, dass ich diesen nächsten Schritt dann besser machen kann und einfach mich entscheiden kann zu sagen, nö, aber ich finde eigentlich gar nicht, dass das ein schämenswerter Punkt ist. Ich glaube, der Schritt,
vielleicht.
Den würde ich mir wünschen, ja.
Das ist vielleicht, oder?
Mhm.
Kein schämenswerter Punkt, das finde ich schön.
Mhm.
Das finde ich gut, weil, genau, weil zum Beispiel ich würde es nicht als schämenswerten Punkt überhaupt empfinden.
Ja, warum? Schön.
Weißt du so, genau.
ja,
das
ja,
ist
genau.
Vielleicht der Unterschied. Ich sage, ich entscheide, du entscheidest dich einfach, dass du dich nicht mehr dafür schämst. Dass es kein Punkt ist, der überhaupt einen zweiten Gedanken benötigt.
Crazy, ja.
Ich habe zum Beispiel nur noch Menschen zu Hause, wo ich das Gefühl habe, ich muss überhaupt nicht aufhören. Ich muss gar nichts machen dafür.
okay.
Ich habe keinen Bock mehr drauf. Weißt du so, ich will es für mich machen.
Yeah.
Es dürfen einfach nur noch Menschen kommen, wo ich mich komplett entspannen kann.
Yeah.
Ungeschminkt, fettige Haare, Jogginghose und es darf aussehen wie Sau. Und es sieht nie aus wie Sau. Wir sind unglaublich ordentlich für Menschen.
Mm.
Aber ich will gar keinen Stress mehr haben.
Ja, das ist eine gute, das ist auch eine gute Idee noch, ja. Also das ist vielleicht für dich als Hörerin auch was, wo du jetzt dir gezielt einen Punkt überlegen kannst, wo du sagst, wo möchtest du in dieser Schamreise den nächsten Schritt machen? Was soll der Punkt sein? Und das ist bei jedem anders. Und
ja.
Das kannst du dir jetzt vielleicht wirklich noch bewusst überlegen.
Für was will man sich nicht mehr schämen, oder?
Ja, genau. Wofür will ich mich nicht mehr schämen? Oder beziehungsweise, wo ist der nächste Schritt angesagt? Muss ich es mal jemandem erzählen? Oder muss ich anfangen, das wirklich tatsächlich zu benennen, dass es Scham ist und nicht nur Peinlichkeit? Muss ich aufhören, anderen Leuten Schamgefühl zu geben? Also da gibt es ja eine breite Palette, glaube ich, von den Themen, die wir jetzt heute geredet haben, dass du dir da zu Hause überlegst, was ist mein Punkt und wo möchte ich da dran? Ich möchte nicht immer die Selbstoptimierung da so hochhalten, aber ich glaube, um aus diesem ganzen Sumpf von Scham rauszukommen, musst du halt kleine Schritte gehen.
Ja.
Ja? Hey, ich danke dir für das Gespräch, liebe Priska.
Möchtest du hier noch, guck mal, da ist hier unten
ja.
noch ganz schöne Zitate von
ganz dir. Schöne Zitate, die hätte ich jetzt noch den Hörerinnen vorgelesen, genau.
Ja, lies die mal vor, weil ich finde es voll gut.
Also, sind auch noch aus dem Buch wieder, gell, übersetzt von meiner Wenigkeit, weil die Brené sich weigert, das Buch zu übersetzen. Wir tun so, als ob Scham etwas ist, was anderen passiert, nicht uns. Aber Scham ist in uns allen. Und dann ist noch zu dem Bild eben, wenn man Scham in eine Petrischale tut und dann Schweigen heimlich tun und Verurteilung dazu kommen, dann wächst Scham. Das Gegengift für Scham ist Mitgefühl. Wenn wir uns ausstrecken und unsere Scham teilen und jemand die Scham versteht, dann wird sie kleiner und verschwindet. Scham braucht es, dass du denkst, dass du die Einzige bist. Mitgefühl ist eine feindliche Umgebung, wo Scham nicht überleben kann. Ja, dann wünsche ich euch eine schöne Weihnachtspause. Wir hören uns wieder in 2023, unglaublich, im neuen Jahr. Habt eine schöne Zeit. Schämt euch auch nicht in den Weihnachtsfeierlichkeiten wegen irgendwelchen Sachen. Ganz eine gefährliche Zeit für Scham, finde ich, ist es. Und
Nichts muss perfekt sein.
Nichts muss perfekt sein und genau, Geschenke können auch mal ein Gutschein sein, ist auch okay und so weiter. Genau, also herzlichen Dank fürs Zuhören, herzlichen Dank fürs Mitmachen, Priska. Und bis bald.
Danke dir. Bis bald.